Die Nordwesthandel AG präsentiert Verbundfunk, der Podcast für Fachhandel und Industrie.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge Verbundfunk. Heute geht's um ein spannendes Thema und zwar Corporate Influencer auf LinkedIn. LinkedIn ist ja längst Dreh- und Angelpunkt für die Sichtbarkeit von Unternehmen und Corporate Influencer sind Mitarbeitende, die dort fachliche Expertise zeigen, Einblicke geben und die Marke ihres Unternehmens glaubwürdig vertreten. Aber es gibt viele Fragen zu dem Thema. Welche Inhalte funktionieren? Wie sieht ein professionelles Profil aus? Wie funktioniert effizientes Community Management? Und wie wird aus Mitarbeitenden ein starkes Corporate Influencer Team? Kompetente Antworten auf all diese Fragen gibt uns heute Benjamin Küster von der Avado Kommunikationsberatung. Er hat auch Nordwest beraten zu dem Thema und ist zudem neu als Trainer im Rahmen unseres Schulungs- und Weiterbildungsprogramms Trainingswerk. Hier bietet er dieses Jahr gleich mehrfach den Kurs LinkedIn Focus Become Corporate Influencer an. Benjamin, schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank für die Einladung, Janine. Ich freue mich, heute hier zu sein.
Dann lass uns mal ins Thema starten. Es gibt viel zu erzählen. Einmal vorweg, was macht Corporate Influencer oder Influencerinnen für Fachhändler im B2B so wertvoll und worin liegt der Unterschied zu normaler Social-Media-Aktivität?
Ja, was macht das für Fachhändler wertvoll? Letztlich ist es so, Fachhändler stehen ja unter einem großen, wenn du so willst, Wettbewerbsdruck oder stehen einfach im Wettbewerb mit den Online-Anbietern, mit den Online-Pure-Playern, mit Herstellern, die zunehmend auch direkt vermarkten, mit Preisvergleichsplattformen, mit regionalen Wettbewerbern. Und Corporate Influencer bieten eine Möglichkeit, diese Austauschbarkeit aufzufangen oder auch zu durchbrechen. Das heißt also, du kannst auf eine andere Art und Weise dich positionieren, auf digitalem Wege, als die anderen das tun. Und vielleicht nochmal, was ist der Unterschied zu normaler Aktivität? Normale Aktivität in Anführungszeichen in Social Media bedeutet ja, dass du ein Unternehmen hast und dort als Unternehmen auch auftrittst, ne, mit deinem Corporate Account. Ob das jetzt Facebook, Instagram, TikTok ist, das wären die B2C-Kanäle. Du kannst es natürlich auch auf LinkedIn machen oder so machen es viele Unternehmen auch auf LinkedIn. Und da geht es eben logischerweise um B2B. Und eben wie gesagt, Corporate Influencing ist eben die Möglichkeit, die Mitarbeitenden in den Vordergrund zu rücken und in den Fokus zu schieben und dort eben authentisch zu kommunizieren.
Und was ist jetzt der konkrete Business-Nutzen für Fachhandelspartner? Wo siehst du da die größte Hebelwirkung?
Aus meiner Sicht gibt es 4 große Hebel, die man an den Start bringen kann. Der erste ist sicherlich das Thema Vertrauen. Das ist einer der wichtigsten Kaufgründe. Natürlich, klar, Preis ist wichtig, Datenblatt ist wichtig. Aber die Frage ist ja, kann ich einem Händler vertrauen? Versteht er mich? Kennt er meine Branche? Ist er zuverlässig? Ist er kompetent? Das sind die Fragen, die ich mir als Kunde stelle. Und hier können Corporate Influencer eben als Vertrauensanker wirken. Sie stärken Reputation, sie zeigen Seriosität, sie zeigen Kompetenz, sie vermitteln eine Nähe zur Branche, sie machen Leistungen greifbar, sie machen sie persönlich. Und das führt am Ende zu einer langfristigen Kundenbindung, weil ich als Kunde mich sozusagen gehört und verstanden fühle. Und das ist natürlich besonders wichtig für Nordwest Partner, weil es geht sozusagen auch darum, Beratung, Service und Expertise zu verkaufen, neben den Produkten, die ich habe. Und das lässt sich eben in einem Katalog oder auf der Webseite nur schwer darstellen. Und dafür sind Corporate Influencer eben ein großer Hebel. Der zweite Grund oder der zweite Hebel ist das Thema Stärkung Arbeitgebermarke, das vielbesungene Employer Branding und aber auch der Fachkräftemangel und eben die Fachkräftegewinnung. Da ist LinkedIn tatsächlich eine super spannende Geschichte und das Thema Corporate Influencing eben super, weil man dort die Mitarbeitenden zeigen kann, man kann echte Arbeitskultur zeigen, die Interessenten sehen eben Gesichter. Ja, kannst dir vorstellen, auf einer Karriereseite hast du eine Stellenanzeige, auf Stepstone hast du eine Stellenanzeige, aber du hast halt keine Menschen dahinter. Mhm. Und das ist eben das große Plus von den Corporate Influencern. Die Authentizität, die dort zutage gefördert wird, die schlägt am Ende jede Hochglanzkampagne und bietet ganz andere Insights für Bewerbende, als das eben auf Stepstone oder auf der Karriereseite passieren könnte. Fachhändler, die mit Corporate Influencern agieren, können eben statt anonymer Jobanzeigen punkten durch echte Insights und damit generierst du mehr Bewerbungen, damit generierst du besser passende Kandidaten und am Ende vom Tag hast du auch geringere Recruiting-Kosten. Ich selber wurde auch über LinkedIn geworben. Mein jetziger Chef hatte mich damals über LinkedIn angesprochen und jetzt arbeite ich bei der Avado Kommunikationsberatung. Also tatsächlich ist das kein Weg, der besonders originell ist, sondern das ist tatsächlich gang und gäbe im Recruiting. Der dritte Hebel, da geht es um Vertriebserfolg durch die persönliche Reichweite. Also wenn ich mich auf LinkedIn als Unternehmensrepräsentant, Repräsentantin positioniere, dann habe ich natürlich auch direkten Zugang zur Zielgruppe. Ob das Verkäufer sind, VerkäuferInnen, technische BeraterInnen, der Außendienst, Filialleitungen, Wenn Menschen eine Sichtbarkeit auf LinkedIn entwickeln, dann steigen Angebotsanfragen, dann werden Kundenprobleme sichtbar und dann entstehen einfach Leads ohne zusätzliche Werbeausgaben und es wächst die regionale Bekanntheit. Das ist also letztlich eine Stärkung der gesamten Vertriebskraft eines Unternehmens. Und der letzte Punkt, Corporate Influencer sind kosteneffizient. Ich sage nicht, sie sind kostenlos, das muss man immer dazu sagen. Die Menschen brauchen natürlich Zeit, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, um auch so einen Beitrag überhaupt schreiben zu können, um auch selber kommentieren zu können und aktiv zu sein auf dem Netzwerk. Aber im Gegensatz zu den klassischen Marketingmaßnahmen, ich brauche keine teure Kampagne, ich habe keine große Produktionskosten, ich habe kein riesiges Mediabudget. Ich kann aber trotzdem eine enorme digitale Reichweite aufbauen. Ich kann das Image stark prägen und ebenso für Sichtbarkeit sorgen. Und das ist für mittelständische Partner natürlich wirtschaftlich extrem attraktiv. Und aus meiner Sicht der vierte große Hebel.
Wie sieht denn ein Profil von so einem Corporate Influencer idealerweise aus? Also was sind so nicht verhandelbare Elemente, die gegeben sein sollen?
Ja, das Allerwichtigste ist sicherlich das Profilbild. Na klar, ich kann ein Bewerbungsfoto nehmen. Das ist meistens so, dass du einen einfarbigen Hintergrund hast. Ne? Und da solltest du eben dann mit deinem Konterfei zu sehen sein. Ne? Also logischerweise kein Urlaubsbild oder ähnliches, ne? Sondern ein professionelles Bild, wie man das in einem professionellen Kontext auch erwartet. Und dabei würde ich kein Ganzkörperbild nehmen, sondern immer sozusagen brustaufwärts, ne? Sodass man eben das gut sehen kann. Daneben sollte dein Jobtitel auch zu sehen sein. Ne? Wenn Menschen suchen, dann machen sie das ja meist mit dem Handy. Dann geben sie dort im Suchfeld irgendwelche Namen ein. Und ich sag mal so, wenn du einen sehr uniken, einen einzigartigen Namen hast, das ist alles kein Problem. Ne? Wenn aber Stefan Walter heißt oder so, dann gibt es davon halt relativ viele im deutschsprachigen Raum. Deswegen macht es total Sinn. Ne? Weil wenn du sozusagen, wenn ich Stefan Walter heißen würde, dann würde auch in dem Suchfeld meine Position angegeben sein. Und das macht es dann den Suchenden deutlich einfacher. Zudem ist ein Hintergrundbild wichtig. Ne? Also gerade wenn ich als Corporate Influencer unterwegs bin, dann macht es total Sinn, wenn mein Unternehmen mir ein Hintergrundbild zur Verfügung stellt oder vielleicht auch eine Auswahl von Hintergrundbildern. Und als dritten Punkt, ich sollte vielleicht auch meine Berufserfahrung zumindest so ausgestalten, dass sie aussagekräftig ist. Ne? Ich muss da sicherlich nicht 25 Jahre zurückgehen und den ersten Praktikantenjob dort eintragen, klar. Aber da sollte schon drinstehen, was ich tue, was meine Hauptaufgaben sind, sodass die Person, die mein Profil besucht, auch eine gewisse Vorstellung gewinnt von dem, was ich tue. Ich persönlich bin ein großer Fan von der Infosektion. Die finde ich extrem gut, denn du musst dir vorstellen, es gibt mehrere Zielgruppen, die ich bespiele. Und eine der Zielgruppen ist tatsächlich der LinkedIn-Algorithmus selbst. Denn je mehr Infos ich diesem Algorithmus mitgebe, desto besser kann der mich auch ausspielen. Ne? Desto besser kann auch sozusagen können meine Inhalte auch den wichtigen und richtigen Personen ausgespielt werden. Das heißt, je mehr Infos ich da reinhaue, desto mehr weiß er über mich und desto besser kann er agieren. Und wenn du bereits selber Content schreibst und schon ein bisschen aktiv bist, dann würde ich dir auch ans Herz legen, die Sektion im Fokus freizuschalten. Da kannst du dann Beiträge hervorheben, da kannst du Links hervorheben, um sozusagen dein Profil zum virtuellen Schaufenster zu designen, auszugestalten.
Dann lass uns jetzt mal zur Praxis kommen. Wie baue ich denn Postings, die echte Wertschöpfung zeigen und auch bei den Lesern hängen bleiben?
Das ist eine sehr spannende Frage, echte Wertschöpfung. Man sagt ja immer, du musst wertschöpfend sein, du musst relevant sein. Ja, das musst du auch alles, völlig korrekt. Ich versuche immer, mich zu fragen, würde das, was ich da geschrieben habe, irgendjemandem weiterhelfen? Wenn ich die Frage mit Ja beantworten kann, super. Wenn ich sagen kann, das bringt mich weiter, ganz hervorragend. Und ich glaube, die Krönung wäre, wenn ich sagen würde, das werde ich auch mal probieren. Das werde ich in der Praxis mal umsetzen. Und wenn du sozusagen, wenn du so einen Effekt hast, das kannst du ja auch mal Kollegen oder Kolleginnen fragen. Hier, wie sieht's aus? Findest du das interessant? Und wenn die meisten sagen, Alter, selten sowas Uninteressantes gelesen, dann kannst du sagen, okay, alles klar, den brauche ich vielleicht nicht in die Öffentlichkeit posaunen. Also wertschöpfend, was ist Wertschöpfung, wenn du Wissen zugänglich machst oder Wissen teilst, was sonst schwer zugänglich ist. Wenn du ein echtes Kundenproblem adressierst, wenn du Erfahrung aus der Praxis erklärst, wenn du Hintergründe zeigst, nicht nur ein Ergebnis, sondern auch sagst, wie bin ich denn zu dem Ergebnis gelangt? Wenn du nicht werblich agierst, sondern inspirierend agierst, also ein bisschen auch aus der intrinsischen Motivation heraus. Und wichtig, ich hatte letztens auch einen Kunden, der meinte, ja, aber Herr Küster, machen wir uns nichts vor, ich bin jetzt hier nicht der große Schreiber, ich mache doch hier Forderungsmanagement. Ja, alles cool, läuft. Dann sprich einfach Klartext. Sprich so, wie du denkst. Du musst dir keinen wissenschaftlichen Aufsatz verfassen. Du musst keine Schachtelsätze über 12 Zeilen schieben, sondern sprich so, wie du bist, wie du denkst, gib dich authentisch und dann wird das schon laufen. Und wenn man das sozusagen, wenn man sich ein Beispiel vorstellen wollen würde, dann würde ich als Struktur immer vorgeben, erstens benenn mal ein Problem. Also was ist ein Problem von deinem Kunden? Was weiß ich, möchte irgendein Projekt voranbringen und braucht dafür Werkzeuge im Wert von hast du nicht gesehen. Wie bekommt er die und worauf kann er sich verlassen? Er braucht die dann und dann, die müssen da und dahin geliefert und so weiter. Was weiß ich. Ne? So. Oder der Service und die Beratung. Ich brauche da jemanden, der mich berät. Ne? Also das ist jetzt nicht nur, ich brauche hier 14 Hämmer und 13 Schrauben, sondern ne, ich habe tatsächlich eine größere Herausforderung. Und da kommen dann die Fachhändler ins Spiel. Und das ist das Problem, das musst du benennen. Das zweite ist der Kontext, warum ist das wichtig? Ne? Um gewisse Dringlichkeit zu adressieren. Viele Kunden von mir haben, wenn sie Produkte verkaufen, eine recht geringe Marge. Und wenn du dann sozusagen auch nur einen Fehler machst, sei es in der Lagerhaltung oder ähnlichen Fragestellungen, dann kippt das Ergebnis. Und das ist sozusagen, wenn du das klar machst, wenn du diesen Kontext gibst, dann hast du eine Dringlichkeit. Und am Ende kommt deine Lösung, dein Insight. Das ist sozusagen das dritte. Das ist das eigentliche Wissen, was du dann teilst und was Menschen weiterbringt. Ganz konkret, ganz nutzbar und real. Und der vierte Punkt wäre ein Fazit. Eine kurze, eine starke Erkenntnis. So. Und die Profis würden als fünften Punkt noch ein Call to Action, eine Handlungsaufforderung hinzufügen, die bitte nicht wahnsinnig plump formuliert ist, also kauf bei uns, sondern mehr sowas in Richtung wie, wie gehst du denn das Problem an? Hast du sowas Ähnliches schon mal selber erlebt? Ne? Kennst du jemanden, der das Problem auch hat oder Ähnliches? Ne? Einen Dialog anstoßen, das wäre so ein bisschen die Art und Weise, wie man vorgehen sollte.
Ja. Jetzt ist es ja so, dass reine Textpostings oder Linkpostings weniger gut ankommen bei LinkedIn als Postings, die Videos oder Dokumente enthalten. Warum ist das so? Erklär das bitte nochmal eben.
Mhm. LinkedIn, beziehungsweise der Algorithmus, misst alles, was du auf dieser Plattform tust. Und eine Sache, die gemessen wird, ist die sogenannte Dwell Time. Also sprich die Zeit, die du als Nutzer, als Nutzerin bei einem Beitrag verharrst. Und da haben Video- und Dokumentenposts einen klaren Vorteil. Ein Video dauert, was weiß ich, 30, 60, 90 Sekunden und ein Dokumentenpost hat 5, 6, 7, 9, 10, 15 Seiten. Und wenn die Menschen das interessant finden, dann gucken sich das Video an oder klicken sich oder swipen sich durch den Karussellpost. Das heißt, die Dwell Time erhöht sich und das misst LinkedIn. Und dadurch erhöht sich deine Reichweite. Ein Textpost hat das Problem, der hat das nicht. Ne? Der muss sozusagen durch eine richtig coole, eine richtig geile Headline überzeugen. Weil der hat ja auch nicht mal ein Bild. Der hat ja nicht keinen visuellen Eyecatcher. Damit hat er natürlich in Anführungszeichen ein Problem. Das kann aber genauso funktionieren. Ich kenne Content Creator, die machen ausschließlich Textposts und haben trotzdem hervorragende Reichweiten. Ne? Also auch das ist eine spannende Geschichte. Und Links, es ist so, LinkedIn ist ein Ökosystem, das möchte, dass seine Nutzer so lang wie möglich in diesem Ökosystem verharren. Und wenn du sie dann irgendwo anders hinlotst, denkt sich LinkedIn auch, nee, sorry, das habe ich gar keinen Bock drauf. Und das heißt natürlich, Linkposts nach außen werden in der Reichweite beschnitten. Damit muss man leben. Ne? Da gibt es aber auch verschiedene Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann.
Dann noch eine ganz praktische Frage. Wie oft sollte man denn als Corporate Influencer posten und wann?
Ja, das wird man häufig gefragt. Wie oft? Also ich sag mal so, immer dann, wenn du was zu sagen hast, macht Sinn. Also zu posten um des Postens willen macht wenig Sinn und das erkennen die Menschen, das erkennt da die Community auch schnell. Und es kommt natürlich auf deine Zeit an. Ne? Also wie viel Zeit habe ich in der Woche oder im Monat zur Verfügung, um Content zu generieren? Wenn du es einmal in der Woche schaffst, super. Wenn du es einmal alle 14 Tage schaffst, auch super. Wenn du es einmal im Monat schaffst, dann ist das schon, ich sag mal so, dann wird der Algorithmus dich nicht so richtig bemerken. Der Punkt ist, Konsistenz schlägt Quantität. Ne? Also wenn ich immer wieder regelmäßig poste, dann gutiert das der Algorithmus. Wenn ich das halt nicht tue, dann vergisst er mich und dann wird meine Reichweite auch sozusagen, die wird sich nicht entwickeln. Ne? Während man das, wenn man konsistent postet, dann wird man das erkennen. Und die Frage ist, wann sollte ich posten? Da kannst du wahrscheinlich 15.000 LinkedIn-Experten, Expertinnen fragen, die werden alle sagen, Dienstag bis Donnerstag zwischen 7 und 10. Gut, wenn das jetzt alle tun, ist auch klar, hast du zu der Zeit die größte Konkurrenz. Ne? Da liegt so ein bisschen auf der Hand. Deswegen, ich weiß, mein bester Post in 24 war Freitag Nachmittag um 14 Uhr. Probier es aus. Ne? Letztlich ist es so, lass immer 24 Stunden Zeit zwischen jedem Post, ne? Damit der eine Post nicht die Reichweite des anderen Posts beschneidet. Sieh zu, dass du eher morgens postest, so hat der Beitrag den ganzen Tag über Zeit, sich viral zu entwickeln. Das ist so ein bisschen der springende Punkt. Und dann probierst du halt, ob Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag. Man kann immer sagen, am Wochenende laufen Posts nicht so gut. Meine Erfahrung sagt, Reichweite ist gering, Engagement ist höher. Also, aber am Ende probier das aus. Ne? Kann auch sein, dass deine Community sich dahin entwickelt, dass du samstags und sonntags noch postest.
Und wie mache ich das jetzt, dass ich qualifizierte Kommentare oder qualifizierte, hochwertige Interaktionen erreiche? Warum ist das für Sichtbarkeit und Reputation wichtiger als nur ein Like?
Weil der Like schlicht und ergreifend die einfachste aller möglichen Interaktionen ist. Das ist ja einfach nur ein Klick oder ein Touch, ne? Und deswegen, das ist total easy. Tatsächlich hat der weniger Impact, als wenn du einmal auf mehr Anzeigen klickst. Ne? Du hast ja immer sozusagen den Beitrag und dann siehst du die Headline, die ersten zwei, drei Zeilen. Und wenn du auf mehr Anzeigen klickst, hat das mehr Impact auf deine Reichweite, als wenn du likest tatsächlich. Das ist ganz spannend. Deswegen ist das so ein bisschen der springende Punkt. Ich möchte natürlich qualifizierte Kommentare, klar. Und die erreiche ich, indem ich beispielsweise einen Call to Action integriere. Aber, und das muss man auch sagen, LinkedIn ist wie im normalen Leben, it's a given and taken. Wenn ich selber erwarte, dass Menschen bei mir kommentieren, dann sollte ich eben auch bei anderen kommentieren. Das ist eben so der springende Punkt. Das nennt man dann eben auch aktives Community Management. Und ich würde sagen, wenn man selber aktiv Kommentare schreibt und das immer wieder bei unterschiedlichsten Personen macht, dann wird man auch irgendwann die Früchte ernten, dass auch diese Personen bei den eigenen Beiträgen dann kommentieren. Und das bringt dann eben auch was. Und dann bringt auch die Konsistenz was, ne? Denn je konsistenter ich das tue, desto mehr Früchte werde ich einfahren. Ne? Also es ist immer sozusagen das beiderseitige Einvernehmen, ne? Beziehungsweise eine Hand wäscht die andere. Das ist im analogen wie im digitalen Bereich schon sehr ähnlich.
Du hast gerade das Stichwort Community Management schon genannt. Worauf muss man da achten? Also wie organisiert man zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Team von Corporate Influencern habe, eine schnelle Reaktionszeit? Ich glaube, die ersten 120 Minuten sind ja die entscheidenden bei einem neuen Post, ne?
Ja, ganz genau. Also der Algorithmus funktioniert in unterschiedlichen Wellen und die ersten 120 Minuten, wie du sagst, ist total wichtig. Das kann man natürlich ganz einfach strukturieren und aufbauen, indem man sagt, ich habe eine Teamsgruppe und wenn dort jemand was postet, dann knallt er den Link einfach in die Gruppe und wer Zeit hat, der interagiert dann. Ne? Ob das jetzt ein Like ist oder ein Share oder ein Kommentar, wie auch immer. Das geht natürlich auch auf LinkedIn selber. Ich kann bei Menschen, mit denen ich verkontaktet bin, da kann ich die sogenannte Glocke aktivieren und dann werde ich auch über das Mitteilungsbadge auf LinkedIn darüber informiert, wenn die was posten. Ne? Auch das ist eine Möglichkeit. Und man sollte sich immer darüber gewahr sein, dass es überhaupt kein Problem ist. Ne? Viele fragen mich dann, hier, wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt was poste und meine ganzen Kollegen und Kolleginnen interagieren, das sieht doch komisch aus nach außen. Dazu kann ich Folgendes sagen, es interessiert keinen Toten, ob und wer diesen Beitrag geliked hat. Ich like diesen Beitrag, so geht mir das, ne? Ich like diesen Beitrag, weil ich den gut finde, weil ich die Person kenne oder sonst was. Aber ich schaue mir nicht an, wer diesen Beitrag sonst noch geliked hat. Ne? Und das machen die allerwenigsten, so viel Zeit hat man gar nicht, ne? Logischerweise. Deswegen ist das gar nicht der springende Punkt. Und es ist natürlich schön, wenn der Beitrag sozusagen eine gewisse Starthilfe bekommt. Ne? Also wenn Kolleginnen und Kollegen reagieren, dann wird das trotzdem einen Impact auf die Reichweite haben. Wenn auch nicht den gleichen Impact, wie das bei Menschen sein wird, die nicht aus meinem Unternehmen kommen.
Also LinkedIn registriert das schon, wenn es vor allem Kollegen sind, die reagieren.
Ja, ja, klar. Das ist schon ein Unterschied. Ich habe mal eine Zahl gehört, da geht es 40%. Ne? Also wenn du als Mitarbeiter, Mitarbeiterin eines Unternehmens einen Unternehmenspost likest, dann hat das nur 40% des Impacts, wie wenn das jemand von außen tun würde. Ne? Und so ist das bei den Privatprofilen auch.
Dann bleiben wir jetzt mal in der praktischen Umsetzung. Viele Unternehmen stellen sich ja vielleicht die Frage, wie machen wir das im Unternehmen? Wie wähle ich beispielsweise das beste Team dafür aus? Wer eignet sich als Corporate Influencer?
Ja, da würde ich zunächst mal hergehen und mir anschauen, wer ist denn überhaupt schon auf LinkedIn unterwegs? Das zeigt dir LinkedIn auch an, ne? Wenn du ein Unternehmensprofil hast, wie viele Beschäftigte sind mit dem Unternehmen assoziiert. Und dann würde ich mir die einfach mal anschauen, die Profile. Ne? Sind die gepflegt? Sehen die gut aus? Passiert da schon Interaktion, machen die Menschen was oder eben halt auch nicht oder haben die das einfach nur angelegt, was ja auch sein kann. Und dann diejenigen, die aktiv sind, die kann man ja erstmal ansprechen. Meistens ist ja so, dass Marketing, Unternehmenskommunikation, die Programmverantwortlichen sitzen und dort wird eben das Programm auch geboren. Und wenn man mit den Personen spricht, kann man eben auch sehen, gibt es da eine intrinsische Motivation oder auch nicht. Und der zweite Schritt wäre dann, das machen auch viele Unternehmen, das dann intern auszuschreiben. Da gibt es einen kleinen Bewerbungsprozess. Und wenn ich so ein Team auswähle, würde ich immer darauf achten, dass ich auf der einen Seite viele unterschiedliche Abteilungen an den Start bringe. Das kann aus HR sein, das kann aus Unternehmenskommunikation sein, das kann aus der Produktion sein, aus dem Lager, aus der Verwaltung, was auch immer. Eine schöne Bandbreite. Und auch gerne eine Mischung aus Fachkräften, Führungskräften und vielleicht auch Geschäftsführung, weil man da eben einfach unterschiedliche Perspektiven darstellen kann. Und am besten wäre es auch, wenn ich unterschiedliche Generationen darstellen kann. Ne? Also Generation X, Y, Z, klar. Aber wenn ich Babyboomer habe, auch das sind natürlich spannende Perspektiven. Ne? Insofern, wenn ich mein Buch der Wünsche aufschlagen könnte, dann würde das so oder ähnlich da drin stehen.
Gut, dann habe ich mein Team an Corporate Influencern zusammen. Was sind dann die ersten konkreten Schritte, um das Ganze weiter voranzubringen?
Als erstes sollten die Privatprofile optimiert werden. Das ist, glaube ich, der erste Schritt, damit die alle schön aussehen. Das ist auch eine gewisse Hemmschwelle. Wenn man sich mit LinkedIn nicht professionell beschäftigt, dann hat man ja auch, und das ist nicht böse gemeint, auch nicht wirklich Ahnung, was so ein Profil alles kann. Und es gibt tatsächlich sehr, 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 sehr viele Einstellungsmöglichkeiten, wie man das als virtuelles Schaufenster umfunktionieren kann. Und das nimmt einen gewissen Druck raus. Als zweites sollte man sich über Guidelines unterhalten. Ne? Also im Sinne von, was wollen wir als Unternehmen? Was wollt ihr als Repräsentanten, Repräsentantin des Unternehmens? Wo treffen wir uns? Was halten wir für sinnig? Was halten wir für unsinnig? Und ich sollte als Unternehmen natürlich auch klar machen, pass mal auf, ich habe mir folgende Strategie überlegt. Passt das für euch? Was habt ihr für Impulse? Wo treffen wir uns? Weil es ist ja letztlich auch eine freiwillige Leistung, ne? Logischerweise von den Mitarbeitenden. Und deswegen, das muss ich natürlich auch mir vor Augen halten. Und wenn das soweit klar ist, dann kannst du schon in die Redaktionspläne gehen. Dann kannst du schon sagen, alles klar, lass mal Content machen. Und natürlich, du brauchst einmal so einen Kickoff-Workshop, ne, wo du das Handwerkzeug bekommst. Ne? Wie ist ein Post aufgebaut? Was für Posting-Arten gibt es und so weiter und so fort. Das musst du natürlich schon wissen. Aber das ist ja auch nicht weiter schwierig. Und dann kannst du loslegen.
Links hattest du gerade schon gesagt, die mag LinkedIn nicht, weil es nicht will, dass man die Bubble verlässt. Wie ist es mit dem Thema Hashtags? Die waren mal schwer angesagt, sind es jetzt nicht mehr.
Ja, genau. So kann man es eigentlich zusammenfassen. Ne? Also Hashtags gibt es auf... Gibt es in B2C-Kanälen ja noch recht häufig, ne? Also Insta und TikTok, da funktionieren die auch noch. Bei Facebook gibt es die auch schon seit Ewigkeiten, die funktionieren halt nicht. Und auf LinkedIn war es so, dass sie dazu genutzt wurden, um Inhalte und Beiträge thematisch zu clustern. Ne? Du konntest bei Hashtags folgen, du konntest Hashtags suchen. Diese Funktion wurde aber, so erkläre ich mir das, ohne es genau zu wissen, von den Nutzenden nicht so genutzt, wie sich LinkedIn das vorgestellt hat. Dann gab es Anfang 25 eine Zeit, wo die Hashtags verschwunden waren. Dann konntest du sie gar nicht mehr benutzen. Dann kamen sie wieder. Dann wurde gesagt, das ist ein Gestaltungselement. Davon sollst du nicht so viele benutzen. Ne? Während man noch in 24 sagte, 10 bis 12 Hashtags, sagte man in 25 nur noch 3. Heute sagt man keine mehr, weil sie als Spam wahrgenommen werden vom Algorithmus. Ne? Und man muss einfach da am Ball bleiben, damit man weiß, okay, wie gehe ich denn sinnvollerweise damit um?
Dann noch eine Frage, Thema KI. Spielt natürlich bei der Erstellung von Texten und Postings inzwischen auch eine große Rolle. Was ist da die perfekte Mischung? Nur KI funktioniert ja nicht. Da muss ich ja schon meine persönliche Note auch mit einbringen, oder? Also wie gehe ich da am besten mit um?
Also LinkedIn erkennt, wenn es ein rein KI-generierter Text ist, und erkennt auch KI-generierte Fotos und wird die Reichweite ein bisschen beschränken. Nicht heftig, nicht hammerhart, aber darüber sollte man sich klar sein. Und machen wir uns auch nichts vor, wenn wir auf LinkedIn unterwegs sind als Nutzer, haben wir natürlich auch keine Lust, nur KI-generierte Texte zu lesen. Ne? Das sind ja auch eher alle abgeschliffen und bieten so Allgemeinfloskeln. Das ist ja nicht die Wertschöpfung, das ist ja nicht die Relevanz. Aber natürlich macht es uns, es ist ja auch völlig klar, es macht es mir wesentlich einfacher, wenn ich einen Text habe, der mir vorgegeben ist, der ein Entwurf ist, an dem ich mich abarbeiten kann. Wenn du jetzt noch überhaupt gar keine Ahnung hast über Textproduktion und damit auch nichts am Hut hast normalerweise, würde ich auch nicht direkt mit KI loslegen. Da würde ich erstmal, ne, so wie ich es beschrieben habe, mir überlegen, okay, was ist der Aufbau eines Posts, was sind denn überhaupt Inhalte, mit denen ich reüssieren kann. Und dann kann ich sozusagen erstmal selber ein paar Beiträge schreiben. Und dann schreibst du mal so 10 bis 15 und schreib die schon so, wie du auch sprichst. Wie gesagt, nicht wissenschaftlich, sondern da soll man schon erkennen können, dass Janine da spricht. Ja. Ne? Und sozusagen nicht die KI. Und wenn du so einen eigenen Sprachduktus in irgendeiner Form gefunden hast, so nach 10, 15 eigenen Beiträgen, dann kannst du die nehmen, kannst daraus einen Prompt entwickeln, ne? Und hast dann die Möglichkeit, dir einen Entwurf von der KI geben zu lassen. Und den Entwurf, den entwickelst du dann weiter. Mach dir schon die Mühe, da 10 bis 15 Beiträge selbst zu schreiben und dann nimmst du KI zur Hilfe.
Alles klar, also der praktische Tipp, der in dieser Hinsicht eigentlich immer gilt. Was gibt's denn so für Tools oder Softwarelösungen, die mir helfen beim Start oder generell? Also zum Beispiel sowas wie Canva. Wie hilft mir das dabei, eintönige Postings zu vermeiden? Was kann ich da nutzen?
Ja, Canva ist ein gutes Beispiel. Kannst du natürlich unterschiedliche Motive an den Start bringen. Ne? Sollte dir auch dein Unternehmen zur Verfügung stellen. Es gibt ja, ich sag mal so, Veranstaltungstemplates oder Infografiken. Du kannst einen Freisteller von einem Porträt von dir anfertigen lassen. Das kannst du dann in Canva importieren und dann sieht das ein bisschen persönlicher aus. Canva ist für Karussellposts sehr, sehr cool. Ne? Damit kannst du auf jeden Fall auch die Dwell-Time erhöhen, über die wir schon gesprochen haben. Was allerdings LinkedIn auch erkennt, sind Selfies oder sind sozusagen Bilder, wo Menschen drauf sind. Und das wird vom Algorithmus gutiert. Das findet er gut. Deswegen, wenn du auf mein Profil schaust, ich mache relativ viele Selfies, weil die einfach reichweitenstark sind. Und es zeigt eben auch, man ist unterwegs und man kommt mit vielen Leuten in Kontakt. Und es hat sehr, sehr positiven Impact auf deine Reichweite. Deswegen ist mein Tipp, wenn man so ein Corporate Influencer Programm startet, nehmt euch eure Corporate Influencer, bestellt einen Fotografen, eine Fotografin, eine professionelle und macht dann einfach mal so einen gewissen Fundus an Bildern. ne? So 10 bis 20 Bilder plus Canva. Dann hat man über das Jahr hinweg folgenden Bilderpool, aus dem man schöpfen kann.
Und dann noch eine wichtige Frage in diesem ganzen Prozess. Welche Kennzahlen sind denn für Fachhändler jetzt wirklich aussagekräftig? Also wie kann ich den Erfolg meiner Corporate Influencer messen?
Eine der einfachsten Kennzahlen ist sicherlich die Reichweite und die wird unterschieden in Impressionen und erreichte Mitglieder. Erreichte Mitglieder sind diejenigen, die ich erreicht habe, ne? Also die absolute Zahl. Und Impressionen, das ist die Anzahl, wie häufig mein Beitrag in den Newsfeeds von Nutzenden erscheint. Und die Impressionen sind größer als die erreichten Mitglieder, weil es eben sein kann, dass meine Beiträge auch doppelt angezeigt werden. Ne? Also man sieht das ja immer wieder mal, dann werden die Beiträge in einem Newsfeed angezeigt, die sind 2-3 Wochen alt. Und genau das sind diese doppelten Impressionen. Ne? Und das wird eben auch gezählt. Das ist eine Kennzahl. Und was eben eine weitere wichtige Kennzahl ist, das Thema Engagement. Ne? Also sprich die Interaktion, die Likes, die Kommentare, die Shares. Darüber hinaus gibt der LinkedIn auch die Saves an. Wenn du einen Beitrag so unglaublich wichtig findest, dass du ihn vielleicht später nochmal lesen willst, dann kannst du ihn dir speichern. Und was dir auch noch angezeigt wird, ist die Weiterleitung von Beiträgen. Du kannst auch den Link zu einem Beitrag kopieren und das über LinkedIn via Direktnachricht an Kollegen schicken. Und auch das wird sozusagen getrackt von LinkedIn. Das sind sozusagen die typischen Kennzahlen. Aus Kennzahlen bildet man sogenannte KPIs, ne? Key Performance Indicators. Aus meiner Sicht ist es auch wichtig zu wissen, in welcher Relation stehen Reichweite und Engagement. Und da kannst du dir eine Interaktionsrate dann errechnen. Ich mache das immer, indem ich die kumulierten Interaktionen teile durch die Impression und das Ganze mit 100 multipliziere. Das ergibt einen Wert und bei mir liegt der Wert zwischen 0,7 und 7,3. Und dann sage ich, alles klar, alles, was unter einem gewissen Wert liegt, das ist eine schlechte Performance. Alles, was über einem gewissen Wert liegt, ist eine gute Performance. Und so kann ich dann Jahr für Jahr eben mal an meinen Beiträgen feilen und mir überlegen, okay, was hat gut funktioniert, was hat schlecht funktioniert, was kann ich weitermachen, wo sollte ich vielleicht den einen oder anderen Beitrag dann anpassen und optimieren.
Sehr gut, das ist doch nochmal ein praktischer Tipp. Dann lass uns doch nochmal bitte kurz über die Trainingswerkkurse reden, die du als Trainer bei uns leitest. Become Corporate Influencer heißt das Format und das bietet neben dem ganzen theoretischen Wissen, du hast uns ja schon reichhaltig daran teilhaben lassen heute, also alles, worüber wir jetzt gesprochen haben, daneben gibt es auch praktische Anteile. An wen richtet sich dieser Kurs und was erwartet die Teilnehmenden?
Ja, entwickelt wurde der Kurs zum einen für die aktiven Corporate Influencer, die jetzt schon auf LinkedIn unterwegs sind, die vielleicht sogar auch tatsächlich ein Unternehmensmandat haben und sagen, ich bin tatsächlich offiziell ernannter LinkedIn-Botschafter oder Ambassador, um da nochmal das Handwerkszeug zu schärfen. Ne? Um zu sagen, alles klar, pass mal auf, LinkedIn funktioniert auf folgende Weise, Doppelpunkt und dann geht's los. Und dann bekommt man sozusagen alle Details, die man benötigt. Aber auch für Menschen, die ganz am Anfang stehen, ne? Die noch keine Ahnung haben, die das aber interessant finden und die sich zukünftig als Repräsentant, Repräsentanten ihres Unternehmens verdingen wollen. Da kannst du halt eben, das ist das Ziel, am Ende der Schulung kannst du dann losgaloppieren und strategisch sinnvoll auf LinkedIn agieren. Das ist sozusagen der springende Punkt. Was wir da auf jeden Fall machen, ist das Thema Profilpflege. Da werden wir auf jeden Fall drauf eingehen. Wir werden darüber sprechen, welche Postingarten es gibt, wie ein ordentlicher Post aufgebaut ist. Ich habe es eben schon mal so ein bisschen angerissen, aber da geht es auch natürlich noch mal ein bisschen in die Praxis. Da wird ein bisschen geübt. Da werden Redaktionspläne sich überlegt, sodass man dann auch direkt loslegen kann. Und was auch nicht fehlen darf, das eigene LinkedIn-Profil wird dann natürlich geroastet und dann wird eben gezeigt, was für Möglichkeiten habe ich denn. Ich spreche die ganze Zeit vom virtuellen Schaufenster, da wird natürlich dann en Detail nochmal drauf eingegangen und am Ende sollte da jeder rausgehen und sagen, so, ich bin bereit, es kann losgehen.
Wunderbar, also quasi das Rundum-Sorglos-Paket, was du da bietest, das klingt sehr spannend. Benjamin, vielen, vielen Dank für den interessanten Input und das nette Gespräch. Es war sehr, sehr bereichernd auf alle Fälle. Vielen Dank. Falls ihr Interesse geweckt ist, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, finden Sie alle Infos und Termine zu Trainingswerk bei uns im NIS unter Services beziehungsweise in der aktuellen Trainingswerk-Broschüre 2026. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Sie hörten Verbundfunk, den Podcast für Fachhandel und Industrie. Weitere Informationen unter www.nordwest.com.